So ähnlich mögen die ersten Augenblicke jenes ungeheuren Ausbruchs des Vesuvs verlaufen sein, der zwischen 10 und 11 Uhr am Morgen des 24. August 79 nach Christus begann und der in kürzester Zeit alles Leben in den blühenden Städten Pompeji und Herkulaneum auslöschen sollte. Durch gigantische Explosionen wurde Bimsstein ausgestoßen und der Schlot des Vulkans offengelegt. Der Einsturz des Gipfels riss in den kommenden Stunden einen 3 Kilometer breiten Krater, glutflüssiges Magma trat hervor. Es wurde durch schnelle Ausdehnung von Gasen als Asche, das sind erstarrte Magmateilchen bis 2 Millimeter Durchmesser, und Lapilli, also erstarrte Magmateilchen und Steinchen von 2 bis 64 Millimeter Durchmesser, in den Himmel geschleudert und bildete eine riesige Wolke, die das ganze Firmament verdunkelte. Der helle Tag wurde zur Nacht. Es begann zu regnen. Steine, Erdmassen, Asche und Lapilli fielen herab. Immer wieder bebte die Erde. Risse taten sich auf. Eine gigantische Schlammlawine, durch den heftigen Regen und die niederfallende Asche verursacht, ergoss sich vom Berg in Richtung Westen und verschlang alles, was sich auf ihrem Weg befand. Diese Schlammlawine näherte sich der Stadt Herkulaneum. Ihre Bewohner hatten rasch die Gefahr erkannt. Mit Ausnahme weniger Kranker und Greise waren sie geflohen, als die Lawine die Stadt erreichte, sie unter sich begrub und dann zu Stein erstarrte. Ein Nordwestwind aber trieb die ausströmende Asche, Lapilli und die giftigen Gase nach Südosten, wo neben vielen Villen und kleineren Ansiedlungen die Städte Pompeji und Stabiae lagen. Die Menschen verschanzten sich in Kellern oder suchten ruhig ihre Habseligkeiten zusammen, anstatt schnellstens ihr nacktes Leben zu retten. Zur Mittagszeit jedoch fielen solch große Mengen an Asche und Lapilli vom Himmel herab, dass plötzlich Panik ausbrach. Giftige Schwefelschwaden trieben mit dem Wind heran, und viele, die an eine schnelle Flucht dachten, kehrten wieder in ihre Häuser zurück, in der Hoffnung, so den giftigen Dämpfen und dem heftig einsetzenden Steinregen zu entgehen. Es war zu spät. Die Flüchtenden, ebenso wie die in den Häusern zurückgebliebenen, erstickten innerhalb kürzester Zeit an den Schwefeldämpfen oder unter dem sich mehrere Meter hoch auftürmenden Aschenregen. Auch am 25. und 26. August dauerte der Aschenregen an, und erst am 27. kam wieder die Sonne zum Vorschein. In einem Umkreis von 10 bis 15 Kilometern um den Vulkan war der Boden durch Stein und Aschenregen bis zu 15 Meter erhöht. Herkulaneum, viele kleinere Orte und Villen waren vollkommen begraben. Von Pompeji ragten nur noch einige über 7 Meter hohe Gebäude heraus. Stabiae war nur bis zu 3 Meter hoch bedeckt. Tausende hatten ihr Leben verloren. Überlebende kehrten bisweilen an die Orte des furchtbaren Geschehens zurück, in der Hoffnung, noch Teile ihres Besitzes zu bergen. Dem Tod folgte dann das Vergessen. Erst im 15. Jahrhundert wurden die Ereignisse wieder ins Gedächtnis gerufen, als die Humanisten die Berichte über den verheerenden Vulkanausbruch in den Schriften lateinischer Autoren wie dem jüngeren Plinius lasen. Niemand dachte jedoch ernsthaft daran, diese versunkenen Orte zu suchen. Am 17. und 18. Dezember 1631 brach der Vesuv erneut aus. Wiederum starben Tausende. Ein gewaltiger Lavastrom ergoss sich erneut gegen Westen hin zum Meer und legte über das bereits 15 Meter tief verschüttete Herkulaneum noch einmal eine Schicht von 5 Metern. 6 Jahre später bereiste der Hamburger Lyck Holstenius die Gegend um Neapel und lokalisierte Pompeji in seinen kurz darauf erschienenen Ad Notationibus zutreffend unter dem damals Civita genannten Hügel. Seine Ansicht blieb unbeachtet. Schließlich legte der Bauer Giovanni Battista Nocerino aus Resina im Jahre 1711 den Brunnen seines Hauses tiefer und stieß dabei auf antike Architekturfragmente aus Marmor, die er, ohne sie als solche zu erkennen, einem Marmorhändler verkaufte. Der Zufall wollte es, dass zu dieser Zeit der daselbst mit dem österreichischen Heer stationierte Kavallerieoberst Emanuel Moritz von Lothringen Prinz del Boeuf in der Nähe ein Haus errichten ließ und zur Ausschmückung Marmorsteine benötigte. Er suchte zu diesem Zweck auch jenen Marmorhändler auf. Die bei ihm gelagerten Stücke erkannte er sofort als Bestandteile antiker Bauten, ohne jedoch sein Wissen preiszugeben. Der Händler führte ihn zu dem Bauern, und dieser willigte ein, dem Prinzen d'Elbeuf das Grundstück mit dem Brunnen zu verkaufen. Schon bald darauf ließ der Prinz vom Brunnen aus unterirdische Stollen in das Erdreich treiben, und wenige Tage später barg man eine Statue des Herkules und einer Frau, sowie eine Inschrift, in der Appius Pulcher erwähnt wurde, der 38 vor Christus römischer Konsul gewesen war. Vorsichtige Anfragen bei den Gelehrten von Neapel ergaben, dass bei Herkulaneum angeblich einst ein stattlicher Herkules-Tempel lag, in dem 12 Statuen standen. Der Prinz d'Elbeuf glaubte, das Heiligtum gefunden zu haben. Er ließ weitergraben. Da der Prinz immer viel Geld benötigte, plante er, die Gunst seines entfernten Verwandten, des Prinzen Eugen von Savoyen, des obersten Befehlshabers der österreichischen Truppen, zu gewinnen, indem er ihm die 3 Frauenstatuen schenken wollte. Nach Schönheitskorrekturen ließ er die Statuen aus dem Kirchenstaat schmuggeln. So kamen die 3 Statuen nach Wien, und der antiken begeisterte Prinz Eugen ließ sie in einem eigens dafür geschaffenen Raum in seinem Schloss Belvedere vor den Toren Wiens ausstellen. Das ganze Unternehmen d'Elbeufs schlief allmählich ein und wurde schließlich ganz aufgegeben, als der zum Feldmarschallleutnant aufgestiegene Prinz d'Elbeuf nach Frankreich zog und sein Anwesen in Italien verkaufte. Die 3 Frauenstatuen blieben bis zum Tode Prinz Eugens im Jahre 1736 große Sehenswürdigkeiten Wiens. Danach veräußerte die Erbin Anna Viktoria, die mit einem Prinzen von Sachsen-Hildburghausen verheiratet war, alle Güter des Prinzen und so auch die 3 Statuen, die in den Besitz des sehr kunstsinnigen Kurfürsten Friedrich August II. Von Sachsen gelangten, der auch als König August III. Von Polen in die Geschichte einging. Noch heute sind die Statuen, bekannt unter der Bezeichnung Große und Kleine Herkulanerin, das sind zwar nur 2, er hat aber 3 bekommen, die Schmuckstücke des Dresdner Albertinums. In der sächsischen Metropole bewunderte damals auch die schöne Tochter des Kurfürsten, Maria Amalia Christine, die Skulpturen. Sie wurde im Juli 1738 mit Karl III., König beider Sizilien, vermählt. Als die neue Königin weitere von d'Elbeuf entdeckte Statuen sah, die mittlerweile im königlichen Palast von Portici aufgestellt worden waren, bat die sehr kunstinteressierte Herrscherin, ihren Gemahl nachforschen zu lassen, wo der Prinz d'Elbeuf gegraben hatte. Karl III. Kam diesem Wunsch am 22. Oktober 1738 nach. Schon bald darauf waren die Untersuchungen erfolgreich, und die Grabungen unter Leitung des spanischen Ingenieurs Cavaliere Roca Joaquín de Alcubierre konnten beginnen.